Deutschlandfunk. Wirtschaft am Mittag.
Heute mit Silke Hane. Schönen guten Tag. Bei uns geht es heute um Auf- und um Absteiger. Der Traditionskonzern und ewige DAX-Mitglied ThyssenKrupp, der muss sich wohl heute Abend aus dem deutschen Leitindex verabschieden. Was das bedeutet, analysieren wir an der Börse. Aufwärts geht es für Volkswagen. Der von der US-Justiz bestellte Aufpasser bescheinigt dem Konzern Besserungen bei der Aufarbeitung des Abgasskandals. Abwärts könnte es weiter mit den Zinsen gehen in Europa. Das lässt die Befragung von Christine Lagarde im Europaparlament vermuten. Beginnen wollen wir mit der ansteigenden DAX-Kurve. Heute schalten ins Börsenstudio Frankfurt, wo Jan Plate für uns ist. Der DAX ist wieder über die Marke von 12.000 Punkten gestiegen. Solche Richtwerte, die haben immer eine psychologische Wirkung. Herr Plate, was verursacht denn die Freude?
Das ist zum einen der Blick nach Hongkong. Die Hongkonger Regierungschefin hat ja nun, wie auch gerade in den Nachrichten zu hören war, nach den monatelangen Protesten und Demonstrationen den Entwurf für das umstrittene Gesetz für Auslieferungen nach China zurückgezogen. Das hat heute schon den Hongkonger Hang Seng Index beflügelt. Dann in Sachen Brexit gibt es im Moment ja Hoffnung, dass es einen ungeregelten Brexit Ende Oktober nicht gibt, der verhindert werden kann. Am Währungsmarkt, da steigt das britische Pfund gegenüber dem Dollar um fast 1%. Und in Italien scheint die Regierungskrise erstmal gelöst. Es scheint eine Regierung gebildet zu werden. Der italienische Aktienmarkt in Mailand steigt um 1,5%. Und ja, mit all dem eben auch gute Stimmung am deutschen Aktienmarkt. Der DAX verbessert sich um 1% auf 12.028 Punkte.
Schauen wir auf ThyssenKrupp. 31 Jahre lang ist das Unternehmen bzw. sein Vorgänger Thyssen schon im DAX bisher. Heute Abend entscheidet die deutsche Börse, ob die Unternehmensdaten das noch hergeben. Wie sieht es denn aus für ThyssenKrupp?
Ja, also die Aktie kann heute zwar etwas mehr als 3% zulegen, aber insgesamt sieht die Bilanz der vergangenen 12 Monate schlecht aus. Und so, wie es auch in der Börse im Grunde genommen eingeschätzt wird, dürfte eben heute wohl dann am Abend bekannt werden, dass ThyssenKrupp bald aus dem DAX absteigt. Und dazu jetzt unser Börsengespräch mit Robert Halver von der Baader Bank, bezogen auf ThyssenKrupp. Und auch erst nochmal generell, wie schwer wiegt das denn als Symbolik aus dem deutschen Aktienindex, dem DAX, ab? Zu steigen.
Das kann man vergleichen mit dem Abstieg eines Fußballvereins aus der ersten Bundesliga. Man geht in die zweite Bundesliga und da ist man einfach nicht mehr so interessant. Das heißt, dass sehr viele Investoren, auch Fondsinvestoren, ETF-Investoren, die den DAX ja als Anlagemedium haben, Thyssen verkaufen werden, Thyssen nicht mehr beachten werden. Verschmähte Liebe.
Kann man aber da in der zweiten Bundesliga dann sozusagen vielleicht auch ein bisschen besser laufen, weil die Fans lieber sozusagen dort an der Spitze mitfiebern, als ständig sozusagen hintenrum rumzuhängen?
Der MDAX ist das einfachere Segment. Da tut man sich nicht so schwer. Aber man muss es ganz klar sagen, dass ausländische Investoren, die schauen, wenn sie an deutsche Aktien denken, zuerst auf den DAX. Das ist die Upper Class, ja, das ist eben die Champions League in Deutschland. Und der MDAX ist auch interessant, aber man wird vielleicht nicht unbedingt dann ein Mitglied nehmen, das mit Stahl daherkommt. Das ist ja alte Ökonomie.
Wenn ein Unternehmen aus einem Index absteigt, Sie haben es eben schon erwähnt, dann verkaufen Investoren, die den Index nachbilden, ihre Aktien. Das könnte dann eben neue, andere Investoren bedeuten, die da zugreifen. Bezogen auf ThyssenKrupp wird dann eben ein Angriff ein Stück einfacher, den Konzern weiter unter Druck zu setzen.
Wenn die Aktie mehr verlieren sollte, dann ist eben die Marktkapitalisierung so gering, dass irgendwann jemand sagt, okay, die schnappe ich mir jetzt mal, die ThyssenKrupp AG. Zumal ja auch im Raum steht, dass ja Thyssen mit Klöckner verbunden wird. Das heißt, hätte man schon einen großen Machtblock im Stahlbereich und wenn der Preis stimmt, dann schlägt man eben zu. Vielleicht kommt dann doch nochmal ein indischer Großinvestor mit dem Namen Tata und sagt, ich schaue mir das nochmal an, ob wir nicht noch irgendwie zusammenkommen.
Inwieweit rechnen Sie mit einer Zerschlagung dann vielleicht auch von ThyssenKrupp?
Ich gehe davon aus, dass Thyssen die Aufzugssparte verkaufen wird, um dann eben im Stahlbereich wirklich zum Platzhirschen zu werden in Deutschland und sehr stark in Europa. Und dann wird man natürlich überlegen, wenn Asiaten, Chinesen, wenn die einfach viel stärker sind, preisbewusster sind, sagen sie, dann schnappe ich mir jetzt einen Schlag eben Thyssen, um Europa mit abgedeckt zu haben, damit die mir nie mehr in die Suppe spucken können.
Das sind Aussichten und Einschätzungen gewesen von Robert Halver von der Baader Bank. Großen Dank.
Ja, Herr Platter, dann bleiben wir beide beim DAX. Wie stehen denn an diesem Tag der Kursgewinne die krisengebeutelten Branchen, also Banken, Autokonzerne da?
Ja, die können heute mit dem Gesamtmarkt zulegen. Die Anteilsscheine der Autobauer, eben zum Beispiel Volkswagen, BMW oder Daimler, die verteuern sich durchschnittlich um fast 1,5%. Oder eben auch die Papiere von der Deutschen Bank und Commerzbank können zulegen. Die notieren durchschnittlich sogar rund 3% höher. Wobei der Verband der Bundesverband der öffentlichen Banken sich grundsätzlich eher vorsichtig zeigt und an den Aktienmärkten keine weiteren großen Sprünge erwartet. Also für den DAX wird da maximal Platz nach oben bis 13.000 Punkte gesehen, aber es gibt eben auch das Risiko nach unten. Und auch wenn die Notenbanken weiter die Geldpolitik lockern sollten, dann dürfte das nur noch wenig bringen. Die Gewinnaussichten der Unternehmen werden da eben vom Bundesverband der öffentlichen Banken eher bescheiden eingeschätzt. Die dürften im nächsten Jahr weniger Dynamik zeigen. Und bei all dem bleibt ja dann auch noch der amerikanische Präsident Donald Trump sowohl eine Ursache als eben auch die Lösung so mancher Probleme, die die Finanzmärkte beschäftigen.
Schauen wir auf die Innenpolitik. Die Bundesregierung will Glyphosat ab Ende 2023 verbieten. Das Unkrautgift gehört jetzt Bayer. Wie reagiert die Aktie auf den Kabinettsbeschluss?
Ja, es gibt ja immer mehr Widerstand gegen Glyphosat. Auch Bayer selber forscht ja verschärft an Alternativen. Von daher dürfte das jetzt keine allzu große Überraschung sein. Es bringt ja auch eine gewisse Klarheit dann. Und die Aktie von Bayer, die hatte ja zuletzt gelitten wegen Rechtsrisiken nach der Monsanto-Glyphosat-Übernahme. Also da ist auch schon viel Negatives im Kurs drin. Und heute mit dem grundsätzlich positiven Stimmung am Markt geht es eben für die Bayer-Aktie auch nach oben um fast 2%.
Der Essenslieferant Delivery Hero hat seinen Umsatz verdoppelt. Was macht das mit dem Aktienkurs?
Es wird bei Delivery Hero mehr bestellt. Es gibt mehr Kunden. Die Zahl der Bestellungen hat um mehr als die Hälfte zugelegt. Und den größten Anteil macht dabei die Region Nahe Osten und Nordafrika aus. Und für die Papiere geht es heute im MDAX mit den mittelgroßen Werten um 1,5% nach oben. Und bisher in diesem Jahr ergibt sich ein Plus von fast 45% für die Aktie von Delivery Hero. Und auch seit dem Börsengang von vor gut zwei Jahren sieht es gut aus, mit einem Plus von rund 80%.
Und wie entwickeln sich Euro, deutsche Staatsanleihen und der Goldpreis?
Der Euro kann ein bisschen zulegen auf 1,10 $. Deutsche Staatsanleihen waren heute etwas weniger gefragt, damit die durchschnittliche Rendite etwas weniger im Minus, aber dennoch im Minus bei 0,67%. Und der Goldpreis, der notiert bei 1.537 Dollar.
Jan Plate mit Börseninformationen. Danke nach Frankfurt. Wir bleiben beim Thema Aktien, denn heute ist in Bonn der erste Strafprozess deutschlandweit gestartet, der sich mit sogenannten Cum-Ex-Deals beschäftigt. Händler, Fonds und Banken sollen sich über Jahre vom Staat mehr Kapitalertragssteuer zurückerstattet haben lassen, als sie vorher gezahlt hatten. Jochen Hilgers über den Prozessauftakt.
Wie aufwendig das Verfahren wird, zeigt sich schon zu Beginn. Der Richter muss drei Dolmetscher vereidigen. Hinter den Angeklagten in einer zusätzlichen Tischreihe sitzen weitere 10 Strafverteidiger und der Saal ist voll von Wirtschaftsanwälten, die für die verschiedensten Banken und Kreditinstitute dem Prozess folgen. Die Angeklagten, in dunklen Anzügen standesgemäß gekleidet, folgen dem Auftaktprozedere konzentriert. Dann wird es ernst. Jeder der angeklagten 33 Fälle wird minutiös von der Staatsanwaltschaft aufgelistet und bilanziert. 2008 ging es demnach mit den Betrügereien los. Zunächst waren die beiden Briten noch Angestellte der Hypo-Vereinsbank, dann machten sie sich in der Londoner City selbstständig. Die entscheidende Frage, die in Bonn geklärt werden soll, ist, ob die Cum-Ex-Geschäfte überhaupt strafbar waren. Und so formuliert Gerichtssprecher Tobias Gülich:
Die Kernfrage des Verfahrens ist, sind Cum-Ex-Geschäfte strafbar oder nicht? Das muss die Kammer in dieser Hauptverhandlung klären. Es ist so, dass es ja durch mögliche Gesetzeslücken oder Anwendungslücken möglich war, sich wohl Kapitalertragssteuer erstatten zu lassen, auch wenn man sie gar nicht entrichtet hat, oder mehrfach erstatten zu lassen, wenn man sie nur einmal entrichtet hat. Und da ist natürlich die Frage, wenn das möglich ist, ist es auch erlaubt oder nicht?
Tobias Gülich ist ein gefragter Mann heute. Er gibt unzählige Interviews für Journalisten aus dem In- und Ausland. Um 6 Uhr heute Morgen stehen die ersten Prozessbeobachter vor dem noch verschlossenen Landgericht. Was sich als ziemlich unsinnig herausstellt, denn der Saal 0.11 öffnet erst um 9. Unter den Beobachtern findet sich auch der frühere nordrhein-westfälische Finanzminister Norbert Walter-Borjans, damals berüchtigter Käufer von Steuer-CDs. Betrug oder Nutzen einer Steuerlücke? Diese Frage ist für ihn leicht zu beantworten.
Ich glaube, und das ist mittlerweile ja auch ein Stück gerichtlich schon bestätigt worden, dass jemand, der sich mehrfach etwas aus der Kasse der Allgemeinheit herausgreift, was er nur einmal eingezahlt hat, nicht darauf pochen kann, dass das rechtens ist. Ich kann auch nicht, wenn ich an einem Auto vorbeigehe und es ist nicht abgeschlossen, die Tür aufmachen und es ausräumen. Also man muss auch irgendwo, glaube ich, ein Verständnis dafür haben, was zulässig ist und was nicht, selbst wenn möglicherweise nicht alle Sicherheitsmaßnahmen optimal waren.
Der Prozess ist bis Januar terminiert. Nach dem heutigen zähen Beginn ist schwer abzuschätzen, wie er sich entwickeln wird. Gerichtssprecher Tobias Gülich sagt, dass viel von den beiden Angeklagten abhängt, die immerhin zu jedem Termin aus London anreisen müssen.
Es hängt hier ganz stark davon ab, inwieweit sich die beiden Angeklagten einlassen zur Sache und wie umfassend. Wollten sie sich beide umfassend geständig zu den Vorwürfen einlassen, wird dementsprechend auch die Beweisaufnahme kürzer ausfallen. Das heißt, weniger Zeugen zu hören sein, weniger Sachverständige und weniger Urkunden zu verlesen sein.
Während der Cum-Ex-Prozess in Bonn begonnen hat, laufen die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Köln munter weiter. Es soll Dutzende weitere Verdächtige geben und zahlreiche Banken, die daran prächtig mitverdient haben sollen. In Bonn werden die meisten Fälle verhandelt, weil hier das mutmaßlich betrogene Bundeszentralamt für Steuern seinen Sitz hat.
Jochen Hilgers berichtete aus Bonn. Der Volkswagen-Konzern hat betrogen und zumindest in den USA ist das auch amtlich. Die US-Justiz kennt für solche Fälle ein besonderes Mittel. Sogenannte Monitors werden im Konzern eingesetzt, um weitere Regelverstöße zu verhindern. Man könnte sie auch als Aufpasser bezeichnen. Der bei Volkswagen heißt Larry Thompson. Heute hat er offiziell seinen zweiten von 3 Jahresberichten vorgelegt. Alexander Budde.
Ein neues Hinweisgebersystem war eine der Kernforderungen, mit denen Larry Thompson vor 2 Jahren seine Mission bei VW startete. Keine leichte Aufgabe für die Konzernführung, denn wie schafft man es, bei laufenden Betrugsermittlungen das gegenseitige Vertrauen zu fördern und den konzernweit 650.000 Mitarbeitern glaubhaft zu vermitteln, dass nun eine andere Fehler- und Diskussionskultur herrscht? Hiltrud Werner, VW-Vorständin für Integrität und Recht, rühmt sich auf der Pressekonferenz in Wolfsburg für messbare Fortschritte. Nicht nur gingen mit über 2000 Hinweisen im Vorjahr wesentlich mehr ein als in den Zeiten vor der Aufdeckung des Abgasbetrugs. Diese Hinweise hätten auch eine andere Qualität als früher.
Als wir das Hinweisgebersystem neu aufgesetzt haben, haben ca. 15% der Mitarbeiter nur ihren Namen genannt oder die Quelle wurde angegeben. Jetzt sind es eben deutlich mehr. Ja, wir haben über 80%, die tatsächlich sagen, ich bin der und der und ich habe diesen Sachverhalt gesehen und ich möchte, dass er untersucht wird. Und das bedeutet eben das gestiegene Vertrauen einerseits in das System, aber auch in den Schutz des Hinweisgebers.
Der US-Jurist Thompson und sein rund 60-köpfiges Team begleiten Volkswagen seit Sommer 2017. In einem früheren Bericht hatte Thompson beklagt, VW ziehe zu wenige sichtbare Konsequenzen gegenüber Mitarbeitern, die für den Abgasskandal verantwortlich sind. Empfehlung aufgegriffen und umgesetzt, betont Vorständin Werner. In internen Medien der Marken werde inzwischen über disziplinarische Maßnahmen auch und gerade gegen Führungskräfte berichtet. Nicht länger nur über den Flurfunk würden die Gründe für Abmahnungen und fristlose Kündigungen transparent gemacht. Bei Fragen nach seiner Einschätzung, wie weit VW auf dem Weg zu einem betrugsfreien Unternehmen denn gekommen ist, wird Aufpasser Thompson schmallippig. Der 73-jährige frühere stellvertretende US-Generalstaatsanwalt betont nur vielsagend, dass VW noch einen weiten Weg vor sich habe, seinen Verpflichtungen aus dem Vergleich mit den US-Justizbehörden nachzukommen.
I think Volkswagen needs to continue to work hard and make certain that it completely follows and implements the terms of the consent decree.
Keine Antwort auch auf die Frage, warum das Thompson-Team mit den Ergebnissen einer Mitarbeiterbefragung hinter dem Berg hält. Hinter vorgehaltener Hand ist zu hören, dass das Vertrauen in die neue Kultur der Offenheit zwar tatsächlich gewachsen ist, im Betriebsalltag aber auch die Haltung weit verbreitet ist, die Kleinen hängt man hin, die Großen lässt man laufen. Wie werden sich wohl mögliche Strafverfahren gegen frühere und amtierende Vorstände und Aufsichtsräte auf seinen Bericht auswirken? Thompson winkt ab, er sei eben kein Vertreter der Strafverfolgungsbehörden, nehme den weiteren Fortgang der Ermittlungen in Deutschland allerdings interessiert zur Kenntnis.
I'm not a law enforcement representative. I do not represent law enforcement either in the United States or in Germany. And I will be watching with interest what happens.
Er könne noch nicht bewerten, ob die eingeleiteten Programme wirksam seien, sagt Aufpasser Thompson zum Abschluss. Das geforderte Zeugnis will er im Sommer kommenden Jahres vorlegen.
Alexander Budde mit Informationen aus Wolfsburg. Das EU-Parlament darf zwar nicht mitbestimmen, wer Mario Draghi an der Spitze der Europäischen Zentralbank nachfolgt, aber ihre Meinung dürfen die Abgeordneten schon sagen. Heute Abend, nachdem sie Christine Lagarde im Parlamentsausschuss für Wirtschaft und Währung heute Mittag gelöchert haben. Wie Lagarde dort ihr künftiges Wirken skizziert hat, berichtet Peter Kapern.
Der niederländische Abgeordnete Dirk-Jan Epping fiel gleich mit der Tür ins Haus, um herauszufinden, wie es die designierte Präsidentin der Europäischen Zentralbank mit der Niedrigzinspolitik in der Eurozone halte. In den Niederlanden bekommen Sparer derzeit 0% Zinsen und die Inflation liegt bei 3%. Sie verlieren also 3% und sie sind sauer und sehen die Schuld dafür bei der EZB. Christine Lagardes Antwort wird den Abgeordneten nicht glücklich gemacht haben. Sie nutzte die Anhörung im Wirtschafts- und Währungsausschuss, um klarzumachen, dass sie die Linie des scheidenden EZB-Präsidenten Mario Draghi für richtig und erfolgreich hält. Man müsse beim Thema Niedrigzinsen im Blick behalten, dass die Betroffenen durchaus in unterschiedlichen Situationen steckten, sagte sie am Vormittag in Brüssel.
Some people are borrowers, some people are lenders, some member states are heavily indebted, others are less so.
Es gebe Sparer, aber auch Menschen, die sich Geld leihen. Manche Staaten seien stark verschuldet, andere weniger. Soll heißen, der eine profitiert von Niedrigzinsen, der andere macht Verluste. Unter dem Strich aber, so Christine Lagarde, müsse die Geldpolitik einen positiven Effekt haben. Und das lasse sich für die bislang von der EZB verfolgte Linie der expansiven Geldpolitik durchaus behaupten.
It's clear that it moved away from the risk of deflation.
Sie hat das Risiko der Deflation ausgeräumt und sie hat zum Wirtschaftswachstum der Eurozone beigetragen. Und wegen des wieder gewachsenen Vertrauens der Märkte sind viele neue Jobs entstanden. 8 Jahre lang hat die Französin den Internationalen Währungsfonds geleitet. Beim letzten EU-Gipfel war sie von den Staats- und Regierungschefs als Nachfolgerin des Ende Oktober aus dem Amt ausscheidenden EZB-Präsidenten Mario Draghi nominiert worden. Zumindest auf absehbare Zeit, das machte Christine Lagarde deutlich, würde sie dessen Kurs fortsetzen.
For the moment, it is
clear. Angesichts der Risiken, die derzeit am Horizont zu erkennen sind, ist es klar, dass die expansive Geldpolitik noch für eine Weile fortgesetzt werden muss.
For a period of time.
Der CSU-Abgeordnete Markus Ferber wollte wissen, was Christine Lagarde von den geldpolitischen Vorschlägen hält, die in Studien des von ihr geleiteten IWF unterbreitet worden sind. Etwa Helikoptergeld oder Negativzinsen auf Girokonten. Die künftige EZB-Präsidentin ging nicht auf Distanz zu solchen Ideen, sondern erinnerte daran, dass kein Notenbanker es vor der Finanzkrise von 2008 für möglich gehalten hätte, zu welchen Maßnahmen er kurze Zeit später gezwungen sein würde. Christine Lagarde vermied es also, das Arsenal geldpolitischer Instrumente auch nur theoretisch zu verkleinern. Immerhin eine neue Nuance brachte sie dann doch in die Debatte ein. Die Bedenken der Menschen gegen die expansive Geldpolitik müssten bei allen Entscheidungen der EZB in Rechnung gestellt werden.
We have to take the concerns of the people into account.
Die Mitglieder des Wirtschafts- und Währungsausschusses haben im Rahmen des Ernennungsprozesses das Recht, den Kandidaten für das Amt des EZB-Präsidenten anzuhören. Ihre förmliche Zustimmung ist allerdings nicht vorgesehen. Die Besetzung des Spitzenpostens bei der Zentralbank ist ausschließlich Sache der Regierungschefs. Gleichwohl wird der Ausschuss heute Abend in einem Votum seine Meinung zu Christine Lagarde zum Ausdruck bringen.
Unser Brüssel-Korrespondent Peter Kapern über die Anhörung von Christine Lagarde im Europäischen Parlament. Die Currywurst soll heute ihren 70. Geburtstag feiern und ob Zufall oder nicht, Landwirtschaftsministerin Julia Klöckner hat diesen Tag ausgewählt, um ein staatliches Tierwohl-Label auf den Weg zu bringen. Mehr dazu in den Wirtschaftsnachrichten mit Sina Fröndrich.
Das Label gilt zunächst für Schweinefleisch und dort von Geburt über Haltung, Transport bis Schlachtung. Je mehr für das Tier getan wird, desto höher die Einstufung und am Ende auch der Preis. Mit den Mehreinnahmen soll etwa der Umbau von Ställen finanziert werden. Das Label ist jedoch freiwillig und genau das kritisieren Tierschützer und auch der Grünen-Politiker Anton Hofreiter.
Es ist ein Fortschritt, dass es ein Tierwohl-Label gibt. Das große Problem ist, es ist freiwillig und nicht verpflichtend. Verpflichtend ging durchaus, wenn man sich entsprechend anstrengt. Wenn man natürlich nicht in die Auseinandersetzung innerhalb der EU geht, dann geht es nicht.
Hofreiter nannte als Beispiel die Kennzeichnung von Eiern. Damit werde klar, wie die Hühner gehalten werden. Diese Kennzeichnung gilt EU-weit. Noch fristen sie ein Nischendasein. Von 47 Millionen Autos ist nur ein Bruchteil mit reinem E-Antrieb unterwegs. Und das kritisiert der ökologisch orientierte Verkehrsclub Deutschland. Er hat E-Autos unter die Lupe genommen mit dem Ergebnis, das Angebot sei gering und die meisten seien noch immer vergleichsweise teuer. Auf die Umweltliste des VCD schafften es nur 19 Modelle. Darunter sind drei Plug-in-Hybride, sagt Michael Müller-Görnert vom VCD.
Das sind Fahrzeuge, die also auch im Verbrauch okay sind, weil es gibt ja auch Elektrofahrzeuge mit immens hohen Verbräuchen, insbesondere die sogenannten SUV und schweren Luxusautos, die sind nicht in unserer Liste, weil die sind ökologisch sehr bedenklich und deswegen keine Lösung.
Der VCD forderte mehr Ladesäulen und mehr Ökostrom im Netz. Der Chef der Deutschen Bank, Christian Sewing, hat vor einer neuerlichen Lockerung der Geldpolitik gewarnt. Beim Bankengipfel des Handelsplatz in Frankfurt am Main sagte er, eine weitere Zinssenkung würde verpuffen und nur die Vermögenspreise in die Höhe treiben. Langfristig ruinierten die Niedrigzinsen das Finanzsystem, so Sewing. Die Deutsche Bank zahle allein in diesem Jahr Einlagezinsen im dreistelligen Millionenbereich. Die EU-Kommission verstärkt ihre Vorbereitungen für den Fall eines harten Brexits. Sie schlägt Finanzhilfen vor für Unternehmen, Beschäftigte und Landwirte. Dafür soll etwa der EU-Solidaritätsfonds angezapft werden können, auch um finanzielle Nachteile für die EU-Staaten zu mildern, die besonders enge Handelsbeziehungen zu Großbritannien haben.
Meldungen aus der Wirtschaft von Sina Fröndrich waren das. Die Kommentatoren der Wirtschaftspresse befassen sich heute ebenfalls schon einmal mit der Möglichkeit, dass sich die Zusammensetzung des deutschen Leitindex DAX heute Abend ändert und ThyssenKrupp rausfliegen könnte.
Nach Einschätzung der Süddeutschen Zeitung zeigt dieser Tausch vor allem eines. Größe allein zählt an der Börse nicht mehr viel. Im Rennen um den DAX zählt ausschließlich, welche Aktien Investoren häufig kaufen und wie viel die einzelnen Konzerne an der Börse wert sind. Vor allem dieses Kriterium dürfte ThyssenKrupp zum Verhängnis werden. Formal ist ein DAX-Abstieg zwar kein Drama. Konzerne können sich auch als Mitglied im MDAX gut finanzieren. Allerdings ist so ein Abstieg eine nachträgliche Bestätigung, dass eine Firma für Anleger unattraktiver geworden ist. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung bedauert, dass es der Berliner Konzern Deutsche Wohnen wohl nicht in den DAX schaffen wird. Damit verpasst Berlin eine symbolträchtige Chance. Die Deutsche Wohnen wäre der erste Berliner Börsenwert im führenden deutschen Aktienindex, seitdem der von Bayer übernommene Pharmakonzern Schering 2006 herausfiel. Damit ist Berlin seit vielen Jahren die einzige wichtige Hauptstadt weit und breit, die nicht ein Unternehmen aus dem führenden nationalen Börsenindex beherbergt. Der DAX hat an Bedeutung verloren, konstatiert die Börsenzeitung. Der Grund liegt nicht im Abstieg des Gründungsmitglieds ThyssenKrupp. Er ergibt sich daraus, dass sich das Umfeld des Index seit seiner Auflage 1988 dramatisch verändert hat. Als exportlastiger Index leidet er wie viele seiner Mitglieder unter dem schwierigen Umfeld, das die Handelskonflikte weltweit verursachen. Auch fordert der technologische Wandel Made in Germany heraus. Doch auch als Indexprodukt steht der DAX unter Druck. Nicht zuletzt wegen des andauernden Brexit-Gezerres in London fällt der Kurs des britischen Pfundes seit Wochen. Dazu schreibt die Zeitung Die Welt: Ökonomen mögen einwenden, dass ein schwacher Pfundkurs ja per se nichts Schlechtes ist. Er hilft den Exporteuren, denn ihre Produkte werden im Ausland günstiger. Das Problem ist aber, die Briten haben nicht viel zu exportieren, das von einem billigen Pfund profitieren würde. In den vergangenen Jahrzehnten haben die Politiker der Insel und nicht etwa die EU dafür gesorgt, dass das Land weitgehend deindustrialisiert wurde. Im Falle Großbritanniens ist das schwache Pfund daher keine Verheißung. Es ist einfach nur ein Symbol für die Lage des Landes.
Soweit die Meinungen aus unserer Wirtschaftspresseschau. Und damit endet diese Sendung Wirtschaft am Mittag. Um 14.10 Uhr geht es hier weiter mit Deutschland heute und einem Blick auf die Grünen in Sachsen-Anhalt, die die Sicherheitspolitik für sich entdeckt haben. Hier verabschiedet sich Silke Hane. Tschüss.